dass wir diesen weiten Blick uns schenken lassen. Engstirnigkeit. Freut sich jemand, wenn dir jemand sagt, du bist aber engstirnig? Sagst du dann, hurra, endlich, hat es jemand erkannt? Ja gut, das wäre der erste Schritt zur Besserung, dein Ändern zu leben. Ja, keiner von uns möchte gerne als engstirnig bezeichnet werden, denn das bewerten wir nicht als positiv. Das ist ja total negativ belegt. Ja, da denke ich an den deutschen Autofahrer. Ne? Die Deutschen können in manchen Ländern, wo man mehr flexibel fährt, nicht fahren. Weil die Deutschen eher stur unterwegs sind beim Autofahren. Das ist so. Geh mal südlich Italien oder geh nach Frankreich, da brauchst du nie die Handbremse anziehen, wenn du parkst, weil da muss es immer Möglichkeiten geben, dass der andere hin und her schiebt. Ich stelle mir vor, mein schönes Auto, da fährt einer hinten und vorne und schiebt es rum und um. Aber so, ne, wir sind da eher ein bisschen enger unterwegs. Manche Menschen denken auch recht eng. Also ich habe gedacht, wenn die da einfach so rumschreien, Lügenpresse, Lügenpresse, ne? So nach dem Motto, das ist ja auch eine Form der Engstirnigkeit, eines Blickes, der auch einer gesunden Basis und Vernunft bei allen Dingen, die manchmal auch in der Gefahr stehen, nicht immer richtig dargelegt zu werden, das einfach zu verallgemeinern. Uns allen ist es wahrscheinlich schon so gegangen, dass wir Menschen begegnet sind und vielleicht auf den ersten Blick ein falsches Urteil getroffen haben. Und wenn du einen Menschen näher kennenlernst, plötzlich entdeckst du im anderen ganz anderes, wie vielleicht so dieser erste Blick. Auch das ist eine Form von Engstirnigkeit. Engstirnigkeit hat etwas mit meinem Blickwinkel zu tun, mit der Blickrichtung zu tun, mit der Sichtweise. Es ist ja manchmal so, manchmal kommen dir die Ideen erst zum Schluss. Ich saß hier heute Morgen, dann kam mir etwas, aber das war jetzt zu spät. Ich habe gedacht, jetzt bräuchte ich ein riesengroßes Plakat, um daraus etwas zu formen. Aber ich vertraue auf eure Kreativität und eure Vorstellungskraft, ja? Also ich würde jetzt mal sagen, was ist Engstirnigkeit, ist ein Tunnelblick. Ja? So, das ist, wenn ich da durchschaue, dann sehe ich nur ein gewisses Maß. Ich sehe nur ein bisschen was. Und so habe ich eine viel größere Perspektive. Und da merken wir etwas von diesem Gedanken, ja, Engstirnigkeit oder aufgeschlossen und weitsichtig leben. Und da muss ich sagen, Gott ist wahrscheinlich nicht engstirnig, weil sonst würde er ja nicht alles sehen. Und ich habe einen guten Text dazu gefunden aus 2. Korinther Kapitel 6. Den lese ich uns mal. 2. Korinther Kapitel 6, Abvers 11. Wir haben frei und offen mit euch geredet, liebe Korinther. Wir haben euch unser Herz weit geöffnet. In unserem Inneren fehlt es nicht an Platz für euch. Eng ist es in eurem eigenen Herzen. Macht es doch wie wir. Ich spreche zu euch als zu meinen Kindern und öffnet auch ihr euch weit. Paulus lädt ein, habt ein weites, offenes Herz, auch im Umgang mit anderen. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Das Gegenteil von Engstirnigkeit ist ein weites, offenes Herz haben. Dazu passt die Jahreslosung in diesem Jahr, die in Hesekiel 36, Vers 26 steht, wo Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege in euch einen neuen Geist. Ich will mal einen Versuch einer Definition wagen, was Engstirnigkeit bedeutet. Eben wie schon demonstriert, es kommt ja von diesem Wort eng und Stirn. Also enge Stirn, enge Sichtweise, Tunnelblick, Scheuklappendenken. Die Engländer sagen narrow-minded, das macht schon mal deutlich. Ne? Da hat jemand nur eine enge Sichtweise. Neigung, dass man es besser weiß als der andere. Neigung zum Besserwisser, zur Sturheit, zum Vorurteil, zum Schubladendenken. Ja, und das positive Teil wäre ein weites Herz, flexibel, aufgeschlossen, großherzig, weitsichtig zu sein. Ich will mal versuchen, einen engstirnigen Menschen zu beschreiben. Engstirnige Menschen fallen leichter auf Verschwörungstheorien und Fake News herein, solange es ihr Weltbild stärkt und unterstützt. Sie sind Menschen gegenüber misstrauisch und rasch intolerant. Sie suchen immer nach Meinungen, die ihre Sichtweise bestätigen. Sie haben oft eine selektive Wahrnehmung. Mit engstirnigen Menschen zu diskutieren ist meist fruchtlos. Warum? Weil sie ihre vorgefasste Meinung nicht ändern wollen. Sie wollen keine neuen Wahrheiten dazu lernen. Sie wollen gerne da bleiben, wo sie sind. Vertrauen auf das, was sie kennen und sind nicht so offen für Neues. Sie lieben, was ist und wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Sie tun sich schwer im Umgang mit Kritik. Warum? Weil es ihre vorgefasste Meinung, ihre Sichtweise in Frage stellt und dann fühlen sie sich angegriffen. Und vielleicht entdecken wir da auch in uns selber so den einen oder anderen Punkt, wo wir vielleicht auch ein bisschen zur Enge neigen. Engstirnigkeit hat etwas mit Angst zu tun. Angst, sich zu öffnen für Menschen, für Neues. Das Wort Angst kommt vom Indogermanischen Angu, was so viel wie beengend heißt. Wenn du Angst hast, dann fühlst du dich beengt, eingeengt. Und so ist es auch in dieser Denkweise. Es ist eher aus der Unsicherheit heraus, macht man seinen Blick eher eng. Man kann gar nicht alles ertragen, man macht ihn eng. Eine spannende Frage will ich stellen. Neigen Christen dazu, engstirnig zu sein? Überzeugungen können ja rasch zur Intoleranz führen. Menschen mit anderen Sichtweisen, wenn da jemand eng ist, der wird gar nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen. Doch eigentlich muss es doch so sein, wenn jemand sich seiner Meinung gewiss ist, dann muss er doch auch Raum haben für einen Menschen, der eine andere Meinung und eine andere Sichtweise hat. Und deshalb glaube ich eigentlich, wenn Christen klar sind in ihrer Meinung, dann können sie eigentlich viel gelassener sein im Umgang mit Menschen, die vielleicht auch einen ganz anderen Lebensstil haben oder ganz andere Sichtweisen haben wie sie selber. Und da habe ich mal an Jesus gedacht. Und was hat Jesus getan? War er nur mit Menschen zusammen, die jetzt immer in allem so gedacht haben wie er? Eigentlich gar nicht. Er saß ganz viel mit andersdenkenden und anderslebenden Menschen seiner Zeit zusammen. Er hatte keine Berührungsängste, weder vor den Zöllnern, vor denen, die ein Leben geführt haben, das so ganz anders war, wie es seinen Vorstellungen sprach, noch von denen, die sehr eng waren, wie die Pharisäer. Und da merken wir, Angst führt eher zur Enge, zur Abgrenzung und zur Isolation. Ich weiß nicht, ob ihr Erfahrungen gemacht habt mit einem engen gesetzlichen Christsein. Und auch da kann Christsein von Menschen aufgesetzt eigentlich in die Enge führen. Wenn es nur um Äußerlichkeiten geht, wenn nur die äußeren Dinge entscheidend sind. Das Gegenteil ist natürlich, wenn alle Schranken fallen. Aber wenn ich so an meine Kindheit denke, dann habe ich gemerkt, da gab es schon oft so ein ein enges Christsein. Ich weiß noch, wie lange meine Mutter sich Gedanken gemacht hat, ob sie denn jetzt ihre Haare schneiden dürfe oder nicht. Das war für sie damals wirklich eine ganz ernste Frage. Ja? Und in der Weise jetzt kein Urteil über einen Menschen, wie immer er seine Haare trägt, aber für sie war es eigentlich eine Last und das war, was nicht gut war. Dass sie nicht die Freiheit hatte, weil sie in einem Umfeld gelebt hat, wo das eigentlich so eher, das durfte man als Frau nicht machen. Und ich denke, da wird es zu einer Enge. Wenn jemand für sich das aus aller Freiheit lebt, ist es gar kein Thema. Aber wo ich mein Bild so auf dem anderen übersetze und sage, so musst du leben, und ich mich davon nicht frei machen kann, dann passiert da eine Enge. Ja, neigen Christen dazu, engstirnig zu sein? Im Blick von anderen Menschen kann das durchaus sein. Warum? Christen orientieren sich ja jetzt nicht an allem, sondern Christen orientieren sich woran? Sie orientieren sich an der Bibel. Sie ist Maßstab für Glauben und Lehre und das lässt ja nicht Beliebigkeit zu. Sondern die Bibel setzt einen klaren Rahmen, in dem das Leben gelingen darf. Jesus, er sagt in der Bergpredigt ein bekanntes Wort. Er sagt, geh durch das enge Tor, denn der Weg ist breit, der ins Verderben führt und viele sind auf diesem Weg. Dort das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Ich weiß nicht, ob ihr ein Bild kennt, ich habe es gefunden im Internet, das habe ich zu meiner Kindheitszeit oft gesehen, dieses Bild. Manche lachen, weil sie oder im Sinne zustimmen. Ja, das war, entstanden ist das Bild im 19. Jahrhundert, geprägt von einer tiefen Anliegen, Gottes Spur zu gehen. Und da ist im Grunde ist es ja immer eine Herausforderung, was ist denn Gottes Weg für mich und was ist nicht Gottes Weg. Und deshalb möchte ich dieses Bild nicht verachten beschreiben, weil es eine Herausforderung ist, darüber nachzudenken, wo ist der Weg, den ich gehen soll. Aber manchmal bei all dieser Frage, da war dann die Frage auf dem einen Weg, da seht ihr, da war schon, das Theater war schon der breite Weg, ja, heute würde man sagen, also, ich kann ins Theater gehen, aber aus der Sichtweise damals oder sich mal zu tanzen, das war in meiner Kindzeit völlig, also ich habe das nie gelernt. Warum? Weil das ging irgendwie nicht, das hat nicht zur Frömmigkeit dazu gepasst. Und im Grunde, glaube ich, ist es auch eine Gefahr darin, dass wir verkennen, was hat denn Jesus wirklich gesagt? Was ist denn der schmale Weg? Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und da merken wir, es hat was mit Jesus, mit der Person und mit ihm nachfolgen zu tun. Und aus dieser Nachfolge heraus zu fragen, was ist für mein Leben gut und was ist eher schädlich für mein Leben. Paulus kann den Korinthern sagen, ja, ihr seid frei, aber nicht alle Freiheit dient uns zum Guten. Und da merken wir schon, das ist ein Thema, wo wir uns immer wieder innerlich auch fragen müssen, was ist für mich der gute Weg in dem Sinn, was die Bibel auch an klarem Rahmen darlegt. Und ich denke, nicht immer haben Christen dieses Wort, das Jesus gesprochen hat, richtig verstanden und interpretiert. Jesus macht deutlich, er ist dieser Weg. Und in der Nachfolge werden wir zu Menschen, die ein Leben führen, das ihm Freude bereitet. Also beim Umgang mit der Bibel und dem Wort Gottes und der Wahrheit, ja, da gibt es eine Enge. Da sind Christen manchmal, um dieses Wort zu gebrauchen, engstirnig. Da sagen sie nicht, es ist alles möglich. Nein, die Bibel ist Grundlage für unseren Glauben und für unser Leben. Gar keine Frage. Wahrheit ist nicht beliebig. Das zeigt Gott in der Bibel eindeutig, dass er einen Anspruch hat, dieser Wahrheit entsprechend zu leben.
Und das kann dazu führen, dass Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, dies als engstirnig beschreiben. Die Frage ist, wie sind wir in unserem Herzen? Sind wir anderen gegenüber eng und intolerant oder offen? Und da meine ich, unterscheidet es sich, und da kommen wir zum Kern auch dessen, was Paulus in diesem Wort gesagt hat. Es geht nicht darum, nicht klare Ansichten zu vertreten. Wenn wir den Korintherbrief lesen, dann merken wir, dass Paulus sehr klare Ansichten vertreten hat und die Korinther da eher sehr viel freizügiger unterwegs waren. Und er gesagt hat, liebe Leute, so geht es nicht. Es geht nicht um das Thema klare Ansichten, sondern es geht um ein weites Herz im Umgang mit Menschen. Und das sind zwei Dinge, die auch zu unterscheiden sind. Christen können bezüglich ihrer Wertevorstellung, sind sie ganz klar eng im Sinne auf das Wort der Bibel gegründet. Dahingehend orientieren sie ihr Leben. Nicht, weil sie das als unfrei empfinden, sondern weil darin sich Freiheit im Sinne des Schöpferwillens, Gott hat darin seine gute Wahrheit niedergelegt, weil er will, dass wir ein Leben führen, das uns und das anderen Menschen zum Segen, zum Guten wird. Und deshalb hat er das da nahegelegt, nicht im Sinne, um uns einzuengen, sondern damit wir entsprechend der Schöpferabsicht leben. Und deshalb ist es nicht eng im Sinne von einengen, sondern befreiend. Aber wie gesagt, sehr viel mehr geht es Paulus bei diesem Gedanken, wie sehr ist die Herzenshaltung in uns, ist da eine Offenheit, eine Weite da oder eigentlich eher eine Enge? Ich lese uns den Text nochmal. Wir haben frei und offen mit euch geredet, ihr Korinther. Wir haben euch unser Herz weit geöffnet. In unserem Inneren fällt es nicht an Platz für euch. Eng ist es aber in euren Herzen. Macht es doch wie wir. Ich spreche zu euch als meine Kinder und öffnet auch ihr euch weit. Christen sind also aufgefordert, in ihrem Umgang mit Menschen Liebe und ein weites Herz zu haben und nicht engstirnig zu sein, keine Zäune zu ziehen. Wie wir es auch gesehen haben in diesem Bild, da können wir manchmal selber so Grenzen ziehen und das verhindert eigentlich, dass Menschen andocken können, dass wir Beziehung leben können. Und ein enger Blick, auch ein Herz, das eng ist, öffnet nicht immer den Raum für andere in Beziehung mit uns zu leben. Und das war die Erfahrung auch des Paulus. Und wie gesagt, es ging ihm hier gar nicht um moralische Werte. Da war er sehr klar. Und da musste er die Korinther eher korrigieren. Aus welcher Situation heraus schreibt Paulus diesen Text? Ist vielleicht ganz interessant. Die Korinther hatten ja so die Tendenz und das Empfinden, wir sind noch ein ganz kleines Stück geistlicher wie die anderen. Das war so ihre Haltung. Und diese hatte dazu geführt, dass es dann in der Gemeinde auch Parteiungen gab, weil die eine haben gesagt, also wir halten uns an den finden wir ganz super geistlich, und die anderen haben gesagt, nee, wir orientieren uns an dem, der gefällt uns besser, und andere haben gesagt, wir brauchen gar niemand mehr, wir haben Christus und damit hören wir auf niemand anderen. Das ist auch eine super Geistlichkeit. Und das war eigentlich so der Hintergrund, deshalb hatten sie auch ihre Probleme mit dem Paulus. Weil der, wenn er weg war, dann hat er große Worte geschrieben. Und wenn er da war, dann war der gar nicht mehr so beeindruckend. Und deshalb war auch Paulus ihnen nicht geistlich genug. Deshalb schreibt er den zweiten Korintherbrief. Es ist eigentlich
eine Apologie, eine Verteidigung seines Apostelamts, wo er darlegt, in all meiner Schwachheit, auch wo ihr denkt, das ist doch eigentlich ein schwacher Kerl, in all dem wird etwas von Gottes Kraft sichtbar. In all meinem Leiden, in all meiner Schwierigkeit, in allen Herausforderungen, weil die haben gedacht, wenn da einer so ein Apostel ist, dann muss doch das Leben einfach gelingen bei dem lieben Paulus. Und der hat so viele Schwierigkeiten, also irgendwas stimmt doch mit diesem Paulus nicht. Und sie haben seine Geistlichkeit hinterfragt. Und da merken wir eine gewisse Enge in ihrer Sichtweise. Jetzt hatten sie andere Apostel gefunden, sogenannte Überapostel. Und in denen, im Vergleich zu denen, da war Paulus eher eine erbärmliche Figur. Und so waren sie auf Distanz gegangen. Und was er hier schreibt, ist eigentlich ein Werben darum, wir haben ein weites, offenes Herz für euch. Öffnet auch ihr euer Herz für uns. Und da merken wir, ein weites Herz zu haben, das ist was, wo wir selber dafür verantwortlich sind. Das kann niemand jetzt für uns machen. Es hat was mit uns selber zu tun. Es lässt sich nicht auferlegen, sondern etwas, wo wir uns öffnen für diesen Geist Gottes, wie es in der Jahreslosung heißt, der uns ein neues Herz und einen neuen Geist schenkt. Und in der Bibel gibt es ja unterschiedliche Beispiele, die uns zeigen, wo Menschen eng waren. Ich habe an ein paar Beispiele gedacht. Ich habe an den König Saul gedacht. Das war ja der erste König Israels. Eigentlich eine tolle Stellung, die dieser Mann hatte. Dazu hatte ihn Gott auch hineinberufen. Er war größer als alle anderen, sagt uns die Bibel. Der hat alle um Haupteslänge überragt, also auch von äußeren Gestalt beeindruckend. Und plötzlich kommt da David. Und dann sieht er was? Er sieht nur Konkurrenz. Anstatt zu sehen, da hat Gott schon jemand vorbereitet, der eigentlich nach mir kommen kann, der nach mir gucken kann, dass es weitergeht. Aber die Haltung hatte er nicht. Er wollte den nur niedermachen. Und da merken wir auch etwas von einer Enge. Und David hatte eine Weite. Er hat zweimal das Leben dieses Sauls verschont, weil er eine Weite hatte, ein Vertrauen hatte, dass Gott zu seiner Zeit das alles regeln wird. Ja, und da merken wir, wie schnell manchmal Enge da sein kann, vielleicht auch in unserem Leben. Da waren die Jünger, die haben es ja gut gemeint, aber die waren so unterwegs, wenn da nicht alle so gespurt haben, wie Jesus das wollte. War Jesus mal unterwegs mit ihnen in Samarien, die waren ja die Samariter, das war ja sowieso so für die Juden das Schlechteste, was es so gab im Umfeld, weil die waren so ein bisschen vermischt, die kannten ein bisschen was von dieser Frömmigkeit, aber hatten da noch anderes dazugenommen, also es war ganz schlimm. Und dann sagten sie doch, Herr, sollen wir jetzt Feuer vom Himmel fallen lassen? Da merken wir auch da so eine enge Intoleranz. Und als Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen war und da mit der zusammensaß und als die Jünger dann zurückkamen, haben sie gedacht, sag mal, was macht denn Jesus? Wie kann der denn mit der Frau sprechen? Also mit einer Frau sprechen und dann noch mit einer Samariterin. Enge. Auch die Pharisäer gegenüber Jesus, die waren oft engstirnig. Und dann merken wir, es gibt auch in der Bibel viele Beispiele, die uns zeigen, ja, es ist eine Gefahr, auch als Mensch, die mit Gott unterwegs sind, dass wir eng werden können. Wie kann das ganz praktisch in unserem Alltag, was kann es da bedeuten für uns ganz praktisch? Darüber nachzudenken, welche Urteile wir fällen über Menschen. Sind die von einem weiten Blick geprägt oder eher von einer Enge? Auch wie schnell unterstellen wir manchmal Menschen Motive, die wir gar nicht wissen. Stecken Leute in eine Schublade.
Und eigentlich gilt es, diesen Appell des Paulus zu hören, der sagt, gebt uns einen Platz in eurem Herzen, habt ein weites Herz. Und das ist, was Gott auch in unsere Lebenssituation hinein sprechen möchte, dass wir ein weites Herz haben, dass wir einen Platz haben für andere Menschen. Das kann in unserer Nachbarschaft sein. Wo haben wir damit Leute vielleicht abgeschlossen? So in irgendeine Schublade reingesteckt. Ist auch eine gewisse Enge, die man da entdecken kann, weiß ich. Oder am Arbeitsplatz. Vielleicht deine Kolleginnen, Kollegen oder vielleicht dein Vorgesetzter. Erfahrungen können manchmal uns in eine Enge führen. Ich glaube, auch in der Gemeinde stehen wir in Gefahr, eng sein zu können. Und da merken wir, um das von Paulus nochmal auch zu zeigen, da merken wir, das ist etwas, wo wir dem anderen einen Raum schenken. Wo wir dem anderen es zulassen, dass er auch einen Einfluss haben darf in unser Leben. Wir merken, in unserer Gesellschaft ist manchmal eine Enge da. Eine Enge vor dem anderen, auch vor anderen Menschen. Und auch für uns ist es wichtig, als Gemeinde eine Weite zu leben. Ein weites Herz und offen zu sein für Neue, sich zu freuen an neuen Gesichtern und keine Angst zu haben, das andere umarmen. Geben wir anderen einen Platz in unserem Herzen. Das ist die Bitte von Paulus. Aufgeschlossen und weitsichtig sein. Ich will mal noch ein anderes Thema anfügen zum Schluss. Auch in den Erwartungen, die wir haben. Welche Erwartungen hast du für dein Leben? Ist da eine Enge da oder ist eine Weite da? Ein weites Herz ist wie befreiender Atem. Im Gegensatz zu Angst und Enge und Ängstlichkeit. In Jesaja 54, Vers 2, da steht, mache den Raum deines Zeltes weit, breite aus die Decken deiner Wohnstatt, spare nicht, spann deine Seide lang und stecke deine Pflöcke fest. Ist natürlich ein uns fremdes Bild, außer du gehst öfters zelten, dann verstehst du das, aber ja, das kommt ja aus dem Nomadentum. Die da ihre Zelte hatten und genau da das Bild, aber was vermittelt wird, ist ein Stück ja schon klar, mache ein bisschen mehr Platz, dass da neues Raum haben kann, breite die Decken aus, dass noch andere hinzukommen können, spar dabei nicht, spanne die Seile so weit, dass das Zeltdach viele einschließen kann und stecke die Pflöcke fest, dass es auch hält. Und ich finde es ein sehr schönes Bild und eigentlich in eine Situation hingesprochen, wo das Volk Israel wenig Hoffnung hatte. Wo eigentlich alles, was Hoffnung war, eher zerbrochen war, zerstört war. Und das hat Gott, wo alles so unfruchtbar aussieht, da will ich Neues schenken. Und auch da hinein kommt so diese Frage, haben wir einen engen oder einen weiten Blick? Sind wir auch wieder bei diesen Fragen Vertrauen? Trauen wir Gott es zu, seinem Wort mehr zu als unseren Umständen? Wem geben wir Gewicht? Diesem Herrn und seinem Wort oder unserer Situation und unseren Umständen? Und das ist ein sehr schönes Bild, ein Bild von Erwartung, von Erweiterung, von Vermehrung. Engstirnigkeit wäre, alles bleibt so wie es ist, aber mit Gott sind wir unterwegs und wir erleben immer wieder Neues. Der Geist Gottes, Ja, der Flügel, der weitet unsere Herzen. Der lässt uns auf dem Boden der Wahrheit bleiben, weil Gottes Geist erinnert uns an alle Wahrheit. Er lässt uns auf dem Boden der Wahrheit bleiben, aber gleichzeitig lässt er uns Großes erwarten und denken. Ich habe ein schönes Zitat und dazu noch ein Bild von, das Bild ist nicht von Spurgeon, aber das Zitat ist von diesem alten englischen Prediger des 18. Jahrhunderts. Gott öffnet uns seine ganze Fülle. Wir sitzen nicht am Tisch eines Geizhalses. Gefällt euch das Bild? Ich musste das einscannen, deshalb ist es nicht so toll, aber ihr könnt es euch vorstellen, oder? Seht ihr es? Oh, das Baby, ja, das einfach weiß, da darf ich doch schlemmen. Ich sitze nicht am Tisch eines Geizhalses. Und da merken wir, manchmal kann in unserem Vertrauen auch so eine Enge sein. Und Gott möchte es weiten, dass wir ein weites, erwartendes Herz haben. Zum Nachdenken. Welche Erwartungen haben wir? Denken wir eng oder weit? Wenn es um unser eigenes, persönliches Leben geht, denkst du eng oder denkst du weit? Wenn es um unsere Beziehungen geht, denken wir eng oder denken wir weit? Geben wir neuem Raum oder sagen wir, das ist doch irgendwie abgeschlossen? Gott möchte, dass wir weit denken, dass wir Neues zulassen, dass wir mit einem weiten, offenen Herzen unterwegs sind, so wie Paulus es zu den Korinthern schreibt. Und das gilt im Kontext von Ehe, von Familie, von Freundschaft, Kollegen, Gemeinde. Man kann die Liste fortsetzen. Und deshalb nicht kleinlich, sondern großzügig denken. Wo müssen wir vielleicht eine enge Sichtweise ablegen? Wo fällt dir irgendwo was auf, wo Gott sagt, du, da bist du zu eng unterwegs? Wo heißt es für dich, offen zu sein, wo Gott Dinge ganz neu beleben will in deinem Leben? Gott schenkt durch seinen Geist ein offenes, ein weites und ein erwartendes Herz. Auch in unserer Beziehung, in dieser Frage, wer Gott ist, können wir manchmal recht eng sein. Gott will, dass du ihn ganz neu entdeckst in seiner ganzen Größe, in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit und nicht bei deinem Blick alleine bleibst. Gott möchte auch dein Herz heute Morgen einfach öffnen, dass du ihm diesen Raum schenkst. Auch Raum dazu, so einen ersten Schritt des Vertrauens zu wagen. Vielleicht entdeckst du in deinem Leben, na, ich habe bis jetzt von Gott so eine ganz andere Sichtweise gehabt. Vielleicht hast du noch gar nicht so einen ersten Schritt des Vertrauens zu ihm gemacht. Und du entdeckst plötzlich, Gott ist ganz anders, als du ihn dir vorgestellt hast. Ja, er ist es, der alles getan hat, damit wir ein Leben führen können, das ihm gefällt. Er hat in Jesus Christus seinen Sohn zu uns gesandt auf diese Welt. Und Jesus hat nicht nur ein gutes Leben gelebt, sondern er starb am Kreuz stellvertretend für uns, dass wir nicht mit unserer Schuld alleine bleiben müssen, sondern das alles dort am Kreuz ablegen können. Wir können all unsere Last dort ablegen. Und Gott sagt, dass er uns durch seinen Geist ein neues Herz schenkt. Und da passiert etwas von Weite. Von Weite im Sinne von Wahrnehmen, ich darf Gottes Kind sein. Und wenn wir Gottesdienst feiern, dann ist es immer auch so eine Einladung an jeden Einzelnen von uns. Und wir Menschen, die wir heute Morgen hier sitzen, sind an ganz unterschiedlichen Stellen unterwegs mit Gott. Wir sind unterwegs vielleicht schon ganz lange, vielleicht noch nicht so lange, aber vielleicht hast du noch gar nicht so diesen ersten Schritt gemacht, dieses Vertrauens zu Jesus. Er streckt uns seine Hand entgegen und sagt, ich will dich einladen zu einem neuen Leben, der neuen Weite, wo du Neues entdeckst mit mir. Ich vergeb dir, ich nimm dich an als Sohn und Tochter. Du darfst mein Kind sein. Ich lade uns ein, dass wir in eine Haltung des Gebets gehen, dass wir unsere Augen schließen, dass wir jeder so für sich nochmal wahrnimmt, wo stehe ich denn heute Morgen bei diesem Thema Engstirnigkeit oder Weite? Und wo entdeckst du, dass Gott dich einlädt, in eine neue Weite zu kommen, ein offenes, weites Herz zu haben? Gib ihm diesen Raum durch seinen Geist, dass er Neues in dir bewegen kann, wo du Enge verspürst. Da will er eine neue Freiheit schenken. Ich will aber auch fragen, sind Menschen in unserer Mitte, die so einen ersten Schritt zu Jesus noch nicht getan haben? Dann möchte ich dir eine Möglichkeit geben, dass du heute Morgen so einen ersten Schritt tun kannst. So dieses ganz einfach sagen, Gott, deine ausgestreckte Hand der Liebe, deine ausgestreckte Hand der Vergebung durch Jesus am Kreuz, die will ich annehmen. Ich will dich zum Herrn meines Lebens machen. Und während wir in so einer Haltung des Gebets sind, unsere Augen geschlossen, möchte ich fragen, ist jemand da, der das zum Ausdruck bringen möchte heute Morgen? Dann darfst du als Zeichen vor Gott und vor mir deine Hand strecken, sagen willst, ich will so eine erste Entscheidung für Jesus treffen. Ist jemand da, der das tun möchte heute Morgen? Gott sieht und kennt unsere Herzen. Er liebt uns. Er ist da und lädt uns ein, ganz nah bei ihm zu sein. Danke, Jesus, für deine Liebe zu uns. Und dass diese Liebe, ja dein Herz, uns immer wieder berührt. Und dass wir aus deinem Herzen heraus auch verändert werden. Und du kennst uns und unseren Alltag, wo wir manchmal eng sind und wo du uns in eine neue Weite hineinführen willst. Ich will dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir, ja, indem wir dir Vertrauen schenken, auch eine neue Freude haben in der Offenheit und der Weite, der Erwartung zu dir, aber auch in unserem Umgang mit Menschen. Danke, Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen und dass das Vertrauen zu dir etwas ist, was uns hilft, nicht eng zu leben, sondern weit, offen und herzlich unterwegs zu sein. Amen. Wir vertrauen Gott, wir hoffen auf sein Wort. Gott kann nichts erschüttern. Ja, unser Leben wird manchmal erschüttert. Und solche Lebensumstände können dann auch so eine Enge bringen. Aber wenn wir Gott vertrauen, dann weitet und öffnet es unser Herz. Für mein Herz auf deinem Pfad heißt es da unter anderem, weil ich deinen Namen trag. Was du versprichst, das wird wahr. Lasst uns dieses Lied als ein Bekenntnis, auch als ein persönliches Bekenntnis in deiner Situation singen, dieses Vertrauen zu Gott. Ja, Herr, dir vertraue ich, du machst dein Wort wahr.